Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2 Kontext, heute mit einem Gespräch mit dem Erfinder des sogenannten ökologischen Fußabdrucks, Matthias Wackernagel. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Heuss.
Unsere Rechnungen zeigen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch und die Abfallproduktion der Menschheit heutzutage ungefähr 30% größer ist, als was die Erde erneuern kann. Also es bedeutet, es braucht ungefähr ein Jahr und 4 Monate, um das zu regenerieren, was die Menschheit in einem Jahr braucht.
Nicht nur leben wir auf zu großem Fuß, sagt der 44-jährige Basler Matthias Wackernagel. Die Menschheit lebe auf Pump der Natur. Bereits als Doktorand Anfang der 90er Jahre entwickelte er im kanadischen Vancouver das Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Er zeigt, wie umweltverträglich oder eben unverträglich wir heute leben. Matthias Wackernagel ist studierter ETH-Maschinenbauer, Ökonom und heute als Direktor des Global Footprint Networks in Kalifornien tätig. Die Universität Bern hat ihm Anfang Dezember den Ehrendoktor verliehen für die Erfindung dieses ökologischen Fußabdrucks.
Der ökologische Fußabdruck ist, ganz einfach gesagt, ein Buchhaltungssystem, ganz ähnlich eines monetären Systems, eines Geldsystems, wo wir auch mit Geld wissen, wie viel nehmen wir ein, wie viel geben wir aus. Wir machen etwas Ähnliches mit Ressourcen und rechnen es nicht in Geld, sondern in Quadratmetern oder Hektaren. Wie viele Hektaren haben wir zur Verfügung auf der Welt? Über 11 Milliarden Hektar gibt es, die ökologisch produktiv sind. Das heißt Waldflächen, Meerflächen, Felder und Wälder und so weiter. Also ungefähr über 11 Milliarden Hektar. Und dann können wir das vergleichen mit, wie viel Fläche ist notwendig, um die Ressourcen zu produzieren, die wir verbrauchen, also das Essen, die Fasern, die Textilien und so weiter, und unseren Abfall zu absorbieren. Und dann können wir vergleichen, wie viel haben wir, wie viel brauchen wir.
Also der ökologische Fußabdruck ist so etwas wie ein Maß dafür, wie viel Ressourcen ein Mensch verbraucht.
Wir können ausrechnen, wie viel ein Mensch verbraucht, wie viel die Menschheit verbraucht, wie viel Basel verbraucht und die Schweiz.
Wie viel verbraucht die Schweiz?
Der Schweizer Verbrauch umgerechnet pro Kopf ist nach unseren neuesten Rechnungen 5,1 Hektar pro Kopf. Also das ist die Fläche von ökologisch produktiver Fläche, nicht notwendig pro Durchschnitt Schweizer. In der Schweiz gibt es umgerechnet nur 1,5. Weltweit gibt es 1,8. Also das heißt, die Schweiz ist ungefähr ähnlich dicht besiedelt wie die Welt als Ganzes. Die Schweiz braucht das Dreifache, was die Schweiz zu bieten hat.
Also der ökologische Fußabdruck ist nicht nur, was wir verbrauchen in Form von Nahrung oder Energie, Ressourcen dieser Art, sondern auch, was wir als Abfall produzieren und das dann in unserem Ökosystem verarbeitet sein muss.
Genau. Stellen Sie sich die Welt wie ein großer Bauernhof vor, und der Bauernhof, der liefert verschiedene Funktionen. Funktionen sind das eben zum Beispiel, wo der Bauernhof selbst steht, wie viel produziert werden kann und dann auch die Abfallabsorption. Ein Teil des Abfalls wird auf der gleichen Ort, also zum Beispiel die Gülle wird auf dem gleichen Ort absorbiert, wie dann wieder Gras wachsen kann. Aber einiger Abfall, also zum Beispiel die CO2-Absorption, also ob wir jetzt einen Wald brauchen, um da den Kohlenstoff aufzubauen und zu akkumulieren. Auf derselben Fläche können wir dann nicht Kartoffeln pflanzen oder wir können auch nicht Holz ernten, denn wenn wir das Holz ernten, dann geht der Kohlenstoff wieder in die Luft.
Das heißt mit anderen Worten, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wir oder unsere Erde generieren kann.
Weltweit verbrauchen wir die Ressourcen 30% schneller, als was die Biosphäre oder die Erde als solches regenerieren kann.
Ist das ein Horrorszenario aus Ihrer Sicht?
Wir sind die Buchhalter der Natur sozusagen. Also wenn ein Bankier dazu zum Umweltministerium kommen würde und sagen, wie managt ihr denn eure Umwelt? Wisst ihr, wie viel die Natur produziert und wie viel die Menschen verbrauchen? Und dann sagen die, nein, wir wissen das nicht. Dann sagen die Bank, ist ja, so könnt ihr doch nicht managen. Also eine Bank, die würde gerade zugrunde gehen, ein Unternehmen wird gerade zugrunde gehen, wenn die nicht eine gute Buchhaltung haben. Und daher gehen wir ja auch ökologisch bankrott, weil wir diese Buchhaltung nicht machen. Und einige Länder sind schon bankrott gegangen. Also wenn wir Haiti anschauen, die haben Ressourcen schneller gebraucht, als sie sich regenerieren. Und sie sind zu arm, um Ressourcen zu importieren. Das heißt, das schlägt sich dann ein ziemlich miserables Leben um.
Dieser ökologische Fußabdruck, dieses Maß, das Sie entwickelt haben, ist das einfach eine Idee eines Öko-Freaks oder inwieweit findet das Resonanz in diesen Kreisen, wo es Resonanz finden müsste?
Ich würde sagen, ursprünglich kommt das schon daher, dass wir waren inspiriert durch den nun 20 Jahre alten Brundtland Report, unsere gemeinsame Zukunft, die den Begriff der nachhaltigen Entwicklung in die Welt gesetzt hat. Das war natürlich toll. Auf der anderen Seite haben die nie ganz ausbuchstabieren getraut, dass eigentlich die Erde limitiert ist und die Tragfähigkeit der Erde eben auch in Betracht gezogen werden muss. Und diesen Beitrag hat der Fußabdruck leisten wollen. Da haben wir uns hingesetzt und gedacht, wie können wir die ökologischen Grenzen des Planeten für den Menschen und für Politiker und für Unternehmer und für die Wissenschaftler verständlich machen. Nun, es ist eine Green Freak Idee. Ich bin auch nach Europa gekommen wegen einer Konferenz, die Mitte November stattgefunden hat in Brüssel. Die hieß Beyond GDP. Und sogar der Commissioner for Environment and Monetary Affairs, der an der Konferenz gesprochen hat, hat gesagt, ja, das Bruttosozialprodukt ist nicht mehr genug. Wir brauchen andere Messgrößen wie den ökologischen Fußabdruck. Also es ist nicht der Umweltminister, der das sagt, sondern es ist der Economic and Monetary Affairs Commissioner der Europäischen Union.
Jetzt, Sie sagen, wir leben auf Pump. Das kann man nur eine gewisse Zeit, dann werden die Schulden zu groß und man geht bankrott. Wie kommt die Weltgemeinschaft aus einer Bankrottsituation heraus oder kann eine Bankrottsituation vermeiden?
Ich würde nicht empfehlen, aus einer Bankrottsituation herauskommen zu wollen. Es ist besser, den Bankrott zu vermeiden. Und nun, was sind die Möglichkeiten, den Bankrott zu vermeiden? 5 Faktoren bestimmen, wie viel wir ins Defizit gehen. Auf der Verbraucherseite ist es, wie viele Leute verbrauchen wie viel pro Kopf und wie technisch effizient wird dieser Konsum hergestellt. Das sind also die 3 Faktoren des Verbrauchs. Dann gibt es 2 Faktoren der Produktion, also wie viel Fläche ist produktiv und wie produktiv ist die Fläche pro Hektar. All die 5 Faktoren, die können wir manipulieren. Einige Faktoren sind einfacher zu manipulieren und lassen weniger Schaden. Zum Beispiel, wenn wir die Erträge pro Hektar sehr stark vergrößern, dann kann es auch zu negativen Folgen kommen für die Biodiversität.
Also Effizienzsteigerung alleine ist nicht das richtige Rezept?
Ich würde fast noch weitergehen und sagen, Effizienzsteigerung ganz für sich könnte sogar negativ sein, also dass die Effizienzsteigerung zu höherem Konsum führt. Wir müssen die Effizienzsteigerung mit einer Steuerreform verkoppeln, also entsprechend sagen, wir zahlen mehr Steuern für Energie und Ressourcen, aber weniger zum Beispiel für Löhne, also dass es steuerneutral sein könnte, aber entsprechend dann die Effizienzgewinne internalisiert. Als Beispiel die Effizienz. Der neueste effizienteste Jet, der Boeing 787, der braucht am wenigsten Benzin pro Kilometer. Aber wer braucht denn zuerst? Alle Fluglinien, die weiter fliegen wollen, haben den zuerst bestellt. Die Effizienzsteigerung wird typisch genutzt für mehr Verbrauch. Das muss nicht so sein, aber im heutigen Kontext ohne eine Steuerreform wird die Effizienzsteigerung so genutzt.
Aber ist das nicht eigentlich der Kern unserer Ökonomien weltweit, nämlich Effizienzsteigerung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch einfach Wachstum? Wir leben in einer Wachstumsgesellschaft.
Wenn das Ziel nur Wachstum ist, dann gehen wir in die Sackgasse. Das Ziel ist, möglichst gute Leben zu garantieren, für alle hoffentlich. Das ist das Ziel. Nun, die Limitierung ist, dass wir nur einen Planet haben. Da ist eigentlich die größte Frage des 21. Jahrhunderts. Wie können wir alle gut leben innerhalb der Kapazität der Erde? Nun brauchen wir dazu auch eine gute Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist ja nicht das Ziel, sondern sie ist ein Mittel, um eben gute Leben garantieren zu können innerhalb der Möglichkeit der Natur. Wir haben ein großes Wissensdefizit, wie wir eine solche Ökonomie organisieren können. Keine Frage. Wir wissen das noch nicht genau, wie wir am besten eben diesen Wohlstand garantieren können, ohne immer weiter mehr Ressourcen verbrauchen zu können. Was wir wissen, ist, dass es nicht möglich ist, auf einem limitierten Planeten immer mehr Ressourcen zu verbrauchen, ohne am Schluss einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen.
Eben, dass wir uns einfach einschränken, das mag nicht das richtige Rezept sein, weil wir damit auch unseren Ökonomien schaden.
Es kommt darauf an, was Einschränken bedeutet. Ich vergleiche es manchmal mit Leuten, die wollen ein bisschen Gewicht abnehmen. Der Punkt ist nicht, dass die hungern wollen. Der Punkt ist, dass die eleganter werden wollen und gesünder und aktiver und attraktiver und all die schönen Dinge, die wir wollen. Und dann sagen sie, ja, dann nehme ich gern ein bisschen in Kauf, ein bisschen zu hungern für eine gewisse Zeit. Also das ist eigentlich das Gleiche bei uns. Also sagen, es ist in unserem Interesse, wir wollen ein sicheres Leben haben und ein kleiner Fußabdruck, der ist viel besser für uns. Ich kann ja auch ein anderes Beispiel geben von Melbourne. In Melbourne zum Beispiel haben sie Wasserprobleme, ist zu wenig Wasser. Und in der Vergangenheit war Wasserverbrauch, das war das Schönste für den Konsum. Mehr Duschen, Gartenspritzen, Autowaschen, Swimmingpool, alles das war die Idee des guten Lebens. Nun ist die Kommunikation hat sich verändert, nun merken sie, das Wasser ist knapp, die Stadt ist in Gefahr ohne Wasser. Jetzt messen sie, wie viele Prozentpunkte ist der Wasserdamm für Melbourne gefüllt. Und je höher das ist, je besser ist das. Und wenn Sie den Nachbar sehen, das Auto zu spritzen mit Wasser, denkt, ja, mein Leben ist in Gefahr, das geht mir nicht so gut. Also die denken nicht, ah, wir haben ein schlechtes Leben, wir haben das Wasser aufgegeben. Sondern die denken, ah, unser Leben ist sicher, wir haben noch mehr Wasser hinter dem Damm. Also wir müssen aufzeigen, dass innerhalb der ökologischen Kapazität zu leben, eben unser Leben absichert und in unserem Interesse ist.
Dieses Beispiel mit Melbourne zeigt ja auch, wie Leute sensibilisiert werden können für diese Nachhaltigkeitsproblematik. Mhm. Ist der ökologische Fußabdruck auch ein solches Mittel, um eben die Bevölkerung, die Leute für diese Problematik zu sensibilisieren?
Sicher, jedes Kind weiß, dass wir nicht unendlich Ressourcenverbrauch erhöhen können auf einem limitierten Planeten. Das ist keine große Einsicht, nur wollen wir das nicht glauben. Wir brauchen Instrumente, um da die Kommunikation zu verbessern.
Ein Problem auf diesem Planeten ist die Ressourcenverteilung. Wir verbrauchen sehr viel mehr als jetzt zum Beispiel im Moment ein Mensch in Afrika oder auch noch in Indien oder in China. Reichen denn die Ressourcen dieses Planeten überhaupt für eine Bevölkerung von 7 Milliarden Menschen?
Es kommt darauf an, wie ressourcenintensiv wir leben wollen. Es gibt Leute, die behaupten, die Bevölkerung könne leicht noch weiter wachsen, das sei kein Problem. Ich würde dann sagen, jemand, der sagt, das sei einfach möglich, die sollen mal auf einem kleinen Fußabdruck leben. Also mittlerweile ist es so, dass wir die Ressourcen 1,3 Mal schneller verbrauchen, als die Erde sie regenerieren kann. Das ist eine Bevölkerung von 6,5 Milliarden Menschen. Viele denken, wir werden 9 Milliarden Menschen sein im Jahr 2050. Und wenn wir dann noch Platz lassen wollen für wilde Tiere und Pflanzen, dann ist vielleicht weniger als eine Hektar ökologisch produktive Fläche pro Kopf da. Das ist 5-mal weniger, als wir heute in der Schweiz brauchen. Können wir mit Effizienzsteigerung unser Leben absichern innerhalb einer Hektar? Das wissen wir noch nicht. Ich habe noch wenige Beispiele dazu gesehen. Das ist eine Herausforderung. Daher müssen wir alle Faktoren anschauen. Es geht nicht darum zu sagen, das Bevölkerungswachstum, das ist der Grund. Ich würde sagen, es ist eine der größten Möglichkeiten, die menschliche Lebensqualität zu erhöhen, besonders in Frauen zu investieren, die dann entsprechend besseren Zugang haben zu Erziehungsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, zu Gesundheitssystemen, Familienplanung und so weiter. Das führt dann zu kleineren Familien. Das bedeutet, die Kinder haben bessere Ausbildungsmöglichkeiten, haben mehr Fürsorge durch ihre Eltern, haben eine bessere Gesundheit. Also es ist eigentlich im besten Interesse aller Menschen, der Frauen und deren Kinder. Da sollten wir investieren und gleichzeitig könnten wir damit die Weltbevölkerung stabilisieren oder vielleicht sogar langsam wieder zum Schrumpfen bringen.
Hier in der Schweiz, weltweit, sind wir im Moment in einer großen Klimadiskussion. Mhm. CO2-Reduktionen sind ein großes Thema. Auch an der Klimakonferenz in Bali war das ein großes Thema. Inwieweit ist diese Notwendigkeit, inwieweit hat die etwas zu tun mit ihrem ökologischen Fußabdruck?
Natürlich, das CO2 weltweit macht ungefähr die Hälfte des ökologischen Fußabdrucks aus, weltweit. Und wenn wir den CO2-Fußabdruck ernst nehmen und den reduzieren wollen, müssen wir dann wirklich so reduzieren, dass wir nicht einfach das Problem verlagern. Zum Beispiel mit den Biotreibstoffen, die können durchaus den Druck vermindern, aber viele davon, vielen Beispielen, besonders zum Beispiel das Ethanol aus den Vereinigten Staaten, vergrößert den Fußabdruck pro Liter Benzin massiv.
Warum?
Der Grund ist, dass die sehr energieintensiv produziert werden, also die Landwirtschaft selbst braucht schon sehr viel Fossilenergie, nur schon um den Mais zu produzieren, der dann zum Ethanol transformiert wird. Also die ganze Prozessenergie braucht viel Fläche, plus dann die Fläche, die es braucht für den Mais. Wenn man das alles zusammenrechnet, wird die Fläche größer, als wenn man direkt das Benzin verbrauchen würde.
Jetzt in der CO2-Diskussion redet man über Steuern in der Schweiz, CO2-Abgaben, Lenkungsabgaben, die eben dazu führen, auch über wirtschaftliche Mechanismen, dass weniger CO2 produziert wird. Wie lässt sich eine solche Idee übertragen auf, dass eben weniger produktive Fläche pro Person genutzt wird?
Wenn wir dann mal ökologische Kapazität ernst nehmen, dann müssen sich ökonomische Mechanismen entwickeln, um damit umgehen zu können. Also da haben die Ökonomen einen sehr großen Beitrag zu leisten. Ganz sicher. Was wir typischerweise sagen, ist, dass die Welt der Zukunft sich viel weniger teilen wird zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern, sondern vielmehr zwischen ökologischen Schuldnern und ökologischen Gläubigern. Das heißt also, Länder, die mehr Kapazität haben, als sie selbst für ihren Konsum brauchen, das ist das ganze Lateinamerika zum Beispiel, die stehen natürlich besonders gut da für die Zukunft. In einer Zukunft, die immer ressourcenärmer wird, da haben die einen starken Trumpf in der Hand und den werden sie wahrscheinlich ausspielen. Also in dem Sinn ist es wahrscheinlich eine produktive Art zu sagen, nicht nur das CO2 zu handeln, sondern zu sagen, wer hat die Biokapazität? Europa braucht 2,5-mal mehr als Europa selbst zur Verfügung hat. Und dann kommt ein neuer internationaler Handel in Gang. Und zuerst mal eine Verhandlung und sagt, hey, wer gibt dem da was? Unser jetziges Verhältnis lässt sich gut mit einem Sprichwort der Cree-Indianer vergleichen. Die haben gesagt, ja, wenn wir den letzten Fluss vergiftet haben, das letzte Holz abgehakt, den letzten Fisch gefangen, dann merken wir, dass wir Geld nicht essen können. Was vielleicht noch fehlt bei dieser Analyse, ist, dass der Geld hat, den letzten Fisch isst. Und das ist eigentlich ein Teufelskreis, da geht es allen schlechter, obwohl dann vielleicht die Reichen am Schluss noch den letzten Fisch essen können. Wir wollen das umdrehen in einen positiven Zyklus. Und wenn die Leute ihre ökologische Kapazität ernst nehmen, und die Brasilier nicht so einfach ihre Biokapazität verkaufen und die Schweizer vielleicht ein bisschen mehr dafür bezahlen müssen, ist es für alle gut, weil wir dann dadurch unser wesentliches Kapital, unser ökologisches Kapital mehr schonen.
Heißt das auch, dass Rohstoffe sich eigentlich stark verteuern müssten in einem solchen System?
Ich würde sagen, im besten Fall haben wir die Verteuerung, weil die Verteuerung, die steuert dann mehr graduell unser Verhalten. Im schlimmsten Fall, wenn die Preise blind sind und diese Situation nicht sehen und nicht reagieren, dann kommt es zu Kollapsen. Und das ist weniger lustig als langsame Preiszunahmen.
Aber wir erleben ja jetzt im Moment genau das Gegenteil, eine Liberalisierung unserer Weltwirtschaft, was dazu führt, dass Rohstoffe eigentlich in ihrem Wert verfallen.
Durch diese starke Globalisierung, die wir durch die letzten 20 Jahre, vielleicht seit den ersten Jahren, der 70er Jahre stattgefunden hat, haben sich die Ressourcen stark verbilligt. Nun hat sich die Globalisierung weit ausgedehnt und wir sehen nun den umgekehrten Effekt, dass die Ressourcen langsam am teuer werden sind. Also das Öl ist da ein typisches Beispiel. Wir sprechen von Oil Peak und so weiter. Das dreht sich langsam um. Ob die Preise effektiv den Wert der Rohstoffe widerspiegeln, denke ich, ist kaum der Fall. Also zum Beispiel im Stern Report von Nicholas Stern, der spricht da von einem Schaden pro Tonne CO2 von ungefähr $80. Aber sogar die freiwilligen Märkte fürs CO2, die kommen ja kaum auf $20.
Jetzt in der Schweiz ein Thema, das in dieser CO2-Diskussion lanciert wurde, ist die sogenannte 2000-Watt-Gesellschaft. Ja. Also eine Gesellschaft, die die Effizienz steigert und die eigentlich pro Kopf nicht mehr als 2000 Watt Leistung verbraucht. Geht das in dieselbe Richtung? Sind das komplementäre Ideen oder wo kommen die sogar zusammen?
Absolut komplementär würden sie, das sind unsere Vettern, würde ich sagen, im Familienstammbaum und Novatlantis als Organisation, die sie ja stark vorantreibt, sind auch Partner in unserem Netzwerk und sogar haben sie uns den Büros zur Verfügung gestellt für unser Schweizer Büro. Also den sind wir sehr verwandt. Die 2000-Watt-Gesellschaft ist eine sehr spezifische Art, wie diese Ideen dann technisch umgesetzt werden können. Also von dem her sehr komplementär.
Jetzt, Sie haben Ihre Organisation erwähnt. Erzählen Sie mal, wie eigentlich Ihre Mission, wenn ich das so sagen darf, wie die sich eigentlich vollzieht. Was unternehmen Sie und wo kommen Sie in Kontakt auch mit als NGO, mit Politikern, Meinungsträgern und so weiter?
Global Football Network gibt es seit 2003, haben wir damit angefangen, also eine Non-Profit Forschungsinstitut. Wir sind in Kalifornien ansässig und haben auch ein kleines Büro in der Schweiz und bald bauen wir eins auf in Brüssel, hoffentlich Januar 2008. Die Idee ist relativ einfach. Wir wollen das Überschießen der ökologischen Kapazität umkehren. Natürlich nicht ganz allein, sondern zusammen mit unseren Partnern, die immer größer werden. Wir haben mittlerweile 80 Partnerorganisationen in unserem Netzwerk. Und überschießen, was bedeutet das? Vielleicht das prominenteste Symbol davon ist die Klimaveränderung, also dass wir zu viel CO2 ausstoßen im Vergleich zu, was die Biosphäre ertragen kann. Aber wir haben auch Fischereikollapse oder Entwaldung oder Verwüstung und so weiter. Also das sind alles Symptome einer gleichen Problematik. Die Problematik heißt, dass der Metabolismus der Menschheit, also der Ressourcendurchsatz zu groß ist im Vergleich zu, was die Biosphäre oder die Welt ertragen kann. Und das wollen wir angehen. Wie gehen wir es an? Wir wollen ökologische Grenzen eben relevant machen für die Entscheidungsfindung. Und unser mittelfristiges Ziel ist, bis 2015 10 Länder zu haben, die den ökologischen Fußabdruck parallel zum Bruttosozialprodukt etablieren.
Etablieren heißt was?
Etablieren bedeutet, dass die eben, dass deren statistische Ämter, wie sie eben auch selbst das Bruttosozialprodukt rechnen, dann auch rechnen, wie ist das Defizit der Schweiz. Und dass dann die Bundesräte ebenso fest über das Defizit der Schweiz, das ökologische Defizit der Schweiz schwitzen, wie sie jetzt über, sagen wir, Arbeitslosigkeit schwitzen oder eine schlechte Wachstumsrate oder was jetzt auch sei. Nun, wie machen wir das? Wir haben mit der Schweiz angefangen. Mittlerweile sind es schon bald 6 Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir einfach mal sagen, zuerst wollen wir sehen, ist die Buchhaltung, die wir für das Land anbieten, ist die konsistent mit deren Daten und mit deren wissenschaftlichen Verständnis? Das haben wir mit der Schweiz gemacht. Jetzt arbeiten wir auch mit Japan zusammen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ecuador, Belgien und nun auch bald Frankreich sind da dabei.
Jetzt, wenn Sie eine solche Rechnung machen und diese Zahl herausbekommen, was soll ein Politiker, ein Regierender, was soll er mit dieser Zahl anfangen?
Wenn wir mit den Ländern arbeiten, sagen wir, machen wir mal keine Interpretationen. Denn ein Land will ja wissen, zum Beispiel, wie viel Gold haben Sie in der Nationalbank? Sollten Sie noch fast mehr wissen, wie viel Kapazität, wie viel ökologische Kapazität haben Sie im Land und wie viel brauchen Sie? Das ist einfach mal ein Basiswissen, das stabil und robust da sein muss. Buchhalten und dann die Finanzanalyse, das sind auch zwei verschiedene Dinge. Also wir brauchen mal eine solide Buchhaltung, das ist der erste Schritt und den machen wir auch mit den Ländern. Was sind die anderen Dinge, die getan werden sollten? Ich würde sagen, das nennen wir auf Englisch slow things first. Also wir uns auf die Infrastrukturen oder auf die Bestände der Länder konzentrieren sollen, die eben langlebig sind. Was sind die Bestände? Also unsere Eisenbahn, unsere Kraftwerke, unsere Straßen, unseren Häuserbestand, unsere Bevölkerung, das sind alles langlebige Bestände, die wir heute bauen oder in der Vergangenheit gebaut haben und über Jahrzehnte bestimmen werden, wie hoch unser Konsum ist. Wenn wir zum Beispiel zwei Städte vergleichen, Houston in Amerika, sehr weit verbreitet, weit gestreute Stadt, wo viele Autos gebraucht werden, im Vergleich zu Siena, einer sehr kompakten, mittelalterlich gebauten Stadt, dann brauchten die Leute in Siena ungefähr 3-mal weniger Ressourcen pro Kopf als in Houston. Und wenn Sie mich fragen, ich würde zuerst nach Siena ziehen, da gehen auch viele Touristen, ist eine sehr nette Stadt. Das Stadtdesign, wie wir unsere Infrastruktur bauen, bestimmt unser Verhalten wesentlich. Aber diese Infrastruktur, die lässt sich nicht von heute auf morgen verändern. Da ist die Frage, bereiten wir uns für die Zukunft schnell genug vor? Zum Beispiel, wenn wir die Prognosen der Vereinten Nationen nehmen, alle zusammenzählen, CO2-Ausstoß, Bevölkerungswachstum, also die moderaten Prognosen und die umrechnen in Fußabdruck, dann sieht es so aus, als würden wir das Doppelte der ökologischen Kapazität des Planeten im Jahr 2050 nutzen. Und das, denken wir, ist physikalisch unmöglich. Das heißt, es sind sehr kurze Zeitrahmen, in denen wir reagieren müssen. Als ich geboren war, im Jahr 1962, hatte die Menschheit ungefähr die Hälfte der Erde gebraucht. Mein Sohn ist im Jahr 2001 geboren, da brauchten wir ungefähr 20% mehr, als die Erde regenerieren kann. Wenn er so alt ist wie ich, fast 2 Planeten. Das ist eine sehr kurze Zeit. Und können wir unsere Infrastruktur schnell genug anpassen? Das ist die Frage. Also eine Stadt zum Beispiel, wie Basel, wenn die sagt, ja, wir wollen unseren Fußabdruck rechnen, weil die armen Afrikaner, wir wollen denen die Ressourcen nicht wegnehmen. Dann würde ich sagen, das ist zweitrangig. Denkt an euch selbst. Ist die Stadt Basel bereit für die Zukunft? Ist sie schnell genug, sich umzukrempeln, dass sie dann in der Zukunft energieeffizient operieren kann? Denn alle Städte sind in der Konkurrenz für Ressourcen. Und diese Städte, die am effizientesten ihre Lebensqualität absichern können, am effizientesten ökonomisch aktiv sein können, die werden ihren Wettbewerbsvorteil halten können, die anderen werden verlieren.
Das heißt, mit anderen Worten, der ökologische Fußabdruck ist so etwas wie ein Fitnessindikator.
Er ist ein ökologischer Fitnessindikator. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war das Finanzkapital knapp. Darum wurde das Bruttosozialprodukt entwickelt, weil wir nicht wussten, wie gut die Ökonomie funktionierte. Mittlerweile ist es klar geworden, dass das knappste aller Kapitale ist das ökologische Kapital.
Wie kann denn eine Stadt wie Basel oder wie kann die Schweiz eben diesen Fitnessindikator optimieren, verkleinern?
Wir investieren dauernd in unsere Infrastruktur. Wir bestimmen Reglemente, wie effizient Häuser sein sollen, welche Verkehrsarten wir fördern und welche wir unterdrücken. Im Moment fördern wir alle Verkehrsarten. Vielleicht sollten wir die effizienten Verkehrsarten fördern und den anderen das Leben ein bisschen schwieriger machen, um uns da für die Zukunft vorzubereiten. Auch kann eine Regierung Investitionen fördern. Und die Investitionen sollten sich eben nach dieser Frage richten. Sind das Investitionen, die unsere Lebensqualität absichern und unseren Ressourcenverbrauch reduzieren? Das sind die besten Investitionen, die sich die Schweiz leisten sollte.
Jetzt, Sie sagen, Sie arbeiten mit der Schweiz zusammen. Welche Resonanz bekommt das?
In der ersten Runde haben wir mit 4 Bundesämtern gearbeitet. ARE für Territorialplanung, DEZA für internationale Zusammenarbeit, das Statistische Amt und BAFU. Im Moment sind wir besonders aktiv mit DEZA. Wir arbeiten an Projekten, um zu schauen, wie internationale Entwicklung oder die menschliche Entwicklung überhaupt von ökologischem Kapital abhängt.
Wir betreiben einen Raubbau an unserer Erde, ist eine der Aussagen, die Sie machen. Sie persönlich, wann wurden Sie für diese Frage sensibilisiert?
Es gibt verschiedene Schlüsselmomente in meiner Jugend. Ein wesentlicher war die Ölkrise im Jahr 1973, wenn ich mich richtig erinnere, mit 4 autofreien Sonntagen. Und das war ein riesiges Erlebnis, schockierend plötzlich zu denken, dass das Öl zu Ende gehen könnte. Aber danach wieder lustig, dass man da auf der Autobahn Rollschuh fahren konnte. Also plötzlich die Idee als Kind, dass die Welt ganz anders aussehen könnte, dass für mich als Erwachsener da wahrscheinlich ein großer Beitrag geleistet werden muss. Und da ich realisierte, dass ich in meinem Erwachsenenleben wahrscheinlich erfahren werde, wie eine ganz neue Art des Wirtschaftens aufgebaut werden muss. Nun haben wir 30 Jahre verschlafen, wir merken jetzt, Oil Peak ist am Kommen und wir sind nicht viel weiter. Das ist nicht schade, dass wir so viel Zeit verschlafen haben, aber wir merken es langsam. Es ist nie zu spät natürlich, die Kosten, um uns da anzupassen, werden einfach immer höher. Ein zweites Schlüsselerlebnis ist, dass mein Vater mir Limits to Growth gezeigt hatte. Ich war sehr lesefaul als Kind, aber er hat mir da die Grafiken gezeigt. Und die haben mir schon imponiert, zu zeigen, dass ja, wenn es so weitergeht, wenn wir weiter der Ressourcenkonsum steigt, dann wird es mal zu einem möglichen Kollaps kommen, wenn wir uns eigentlich besser einigen können, wie wir Ressourcen effektiver brauchen. Das hat meine Berufswahl stark geprägt. Ich habe mich sehr für erneuerbare Energien interessiert. Da bin ich auch Ingenieur geworden an der ETH. Wir hatten ein bisschen mehr über Nuklearenergie gelernt als über Alternativenergien, aber immerhin, es war ein interessantes Studium. Und dann habe ich dann weiter noch ein Zusatzstudium angehängt über Regionalplanung. Das ist so mehr die soziale Seite der Frage, die eben ebenso wichtig ist. Wir brauchen die technischen Fähigkeiten und entsprechend dann auch die institutionellen Kapazitäten, um die besten Techniken auszusuchen.
Das war ein Gespräch mit Mathis Wackernagel, dem Erfinder des sogenannten ökologischen Fußabdrucks. Das Gespräch führte Christian Heuss.